Guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen geht mit der Nachricht, dass Jörg heimgegangen ist. Das gilt jetzt erstmal zu verarbeiten, denke ich, für viele, die wir ihn ja schon lange kennen. Ich kenne ihn kannte ihn über 50 Jahre. Und mir hilft immer ein Vers, der sehr herausfordernd ist. Bevor wir zu unserem Predigttext kommen, der steht in 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 10. Das ist ein sehr interessanter Vers, der so ein bisschen, glaube ich, auch die Gemütslage von uns Christen gut beschreibt. Wenn es um den Heimgang eines Bruders, einer Schwester geht, da heißt es in 2. Korinther 6, Vers 10, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Ein herrlicher Vers, oder? Und ich denke, beides ist Teil des Christenlebens, das Betrübtsein, das Traurigsein, aber auch in der Trauer froh zu sein und fröhlich zu sein, weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Wir haben gerade gesungen, Herr, wo soll ich hingehen? Wohin sollen wir gehen? Und dann geht es ja weiter in dem Bibelvers. Du hast was? Wie geht der Text weiter? Worte des ewigen Lebens. Genau. Und deswegen ist es so gut, zusammenzukommen, denn nur Jesus hat Worte des ewigen Lebens. Und wenn wir zusammenkommen, wollen wir Gottes Wort lesen, darüber nachdenken. Das ist das Beste, was wir tun können. Gottes Gedanken zu bewegen in unserem Herzen, in unserem Sinn, darüber nachzudenken, was Gott uns zu sagen hat. Und wir sind in der Apostelgeschichte, für die vielleicht heute das erste Mal dabei sind. Wir gehen durch die Apostelgeschichte und sind mittlerweile in Kapitel 8 angekommen. Wir hatten letztes Mal vor 2 Wochen uns die Steinigung von Stephanus angeschaut. Auf der einen Seite, wo Herzen verhärtet sind, mit Zähneknirschen reagieren auf das Evangelium. Und auf der anderen Seite sehen wir einen geöffneten Himmel, wo Stephanus Jesus sieht, zur Rechten Gottes stehen. Und ich denke, sind so die 2 Aspekte des Lebens. Auf der einen Seite Menschen, die ihr Herz zumachen, nichts von dieser Liebe Gottes, von dem Evangelium hören wollen. Ihr Herz verhärtet sich. Auf der anderen Seite Menschen, die das entdecken, und das ist immer Gnade, die sehen einen geöffneten Himmel, die haben eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Und das ist Herrlichkeit. Und das wurde uns beschrieben in Kapitel 7, obwohl Stephanus gesteinigt worden ist und alles andere als eine schöne Erfahrung war, sehen wir, dass er entschlief, was immer ein schönes Bild eigentlich ist für den Gläubigen. Er entschläft und wacht auf bei Jesus. Und das finde ich so herrlich an dieser Begebenheit. Und wir sind jetzt in Kapitel 8 und wir wollen heute die ersten 13 Verse lesen. Und ich muss gleich zu Anfang sagen, dass der zweite Teil von Vers 9, wo Simon dann in das Geschehen eingreift, dass ich gar nicht so viel darüber sagen werde, weil das ist dann auch Eddies Part, der dann die folgende Begebenheit dann weiter von Vers 14 machen wird. Also ich werde es nur kurz am Ende nochmal anreißen. Mein Augenmerk ist eigentlich heute Morgen eher die ersten 8 Verse. Das so vorweg. Lass uns den Text lesen. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Saulus aber hatte seine Ermordung zugestimmt und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Und es herrschte große Freude in jener Stadt. Aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen. indem er sich für etwas Großes ausgab. Ihm hingen alle an, klein und groß, indem sie sprachen, dieser ist die große Kraft Gottes. Sie hingen ihm aber an, weil er so lange Zeit durch seine Zaubereien in seinen Bann gezogen hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Soweit erstmal unser Text. Und ich möchte nochmal, bevor wir in den Text einsteigen, einen Vers lesen. Den hatte ich letztes Mal unterschlagen in Bezug auf den Tod. Wir haben ja gesagt, der Tod ist der letzte Feind, den es gilt, der besiegt werden wird. Und es gibt einen sehr schönen Vers in Hebräer 2. Den wollte ich nochmal ganz gerne vorab lesen, weil der das nochmal sehr gut zusammenfasst in Bezug auf den Tod eines Gläubigen. Da heißt es in Hebräer 2, Vers 14, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen, er, Christus, gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, er wurde Mensch, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich der Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Das umschreibt sehr gut den Zustand des Menschen, aber auch die frohmachende Botschaft des Evangeliums. Ja. Die Macht des Todes ist durchbrochen. Jesus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Er ist der Sieger. Und das ist die Botschaft, die wir verkündigen. Und das fand ich nochmal wichtig, auch in Bezug auf die Steinigung von Stephanus. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und wir sehen heute in unserem Text, man könnte vielleicht meinen, mit der Steinigung des Stephanus würden sich die Gemüter erstmal ein bisschen beruhigen. Ja, jetzt hat man ein Exempel statuiert und vielleicht werden sich die Wogen so ein bisschen glätten, aber das ist nicht der Fall. Wir lesen in unserem Text, dass Saulus besonders weiter fortführte, heißt es hier Vers 1, aber Saulus hatte seiner Ermordung zugestimmt und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung. In Kapitel 9 lesen wir das auch nochmal am Anfang. Saulus aber, der noch Drohungen und Mord schnaubte. Also Saulus war besonders intensiv involviert in der Steinigung des Stephanus, aber es war damit nicht zu Ende. Es war der erste Märtyrer, aber die Verfolgung ging weiter. Und wir lesen das hier. Die Gemeinde in Jerusalem wurde zerstreut in alle Richtungen. Und mein Text heute Morgen oder mein Titel heute Morgen über diese Predigt habe ich so formuliert. Verfolgung in Jerusalem, Gottes souveräner Plan, Fragezeichen. Und ich hoffe, dass am Ende der Predigt wir alle ein Ausrufezeichen machen können und nicht ein Fragezeichen bleibt. Verfolgung in Jerusalem, die Gläubigen wurden verfolgt, eine junge Gemeinde. Und dem gegenüber steht Gottes souveräner Plan. Und wir werden hoffentlich feststellen in unserem Text, dass Gott immer in Kontrolle ist und immer einen Plan verfolgt mit allem, was passiert und alles zu seinem Ziel auch führen wird. Also wir sehen hier die erste große Härteprüfung eigentlich der Gläubigen. Ihr müsst euch vorstellen, und der Gedanke kam mir heute Morgen erst so in Bezug auf die Predigt, ihr müsst euch vorstellen, diese Gemeinde war ja noch relativ jung. Ja, man weiß es nicht genau, ich kann jetzt keine Monatszahlen nennen, aber es war ja erstmal nur die Gemeinde in Jerusalem vorhanden. Die wuchs sehr schnell, ja, wir wissen 5.000, 3.000, also man schätzt so auf 20.000 Mitglieder in der Gemeinde, aber sie war sehr jung. Und jetzt werden sie plötzlich konfrontiert mit einer Verfolgung, sie werden zerstreut in alle Richtungen, also hier in dem Fall heißt es in die Gebiete von Judäa und Samaria. Und wir wissen, Samaria war eine Gegend, wo kein Jude sich aufhalten wollte. Ja, sie haben einen großen Bogen gemacht darum, um dieses Gebiet, weil es ein Mischvolk war. Aber dahin wurden sie zerstreut jetzt. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, und wir werden das gleich sehen, anhand des Textes, wie sie darauf reagiert haben. Und meine Frage, die ich mir gestellt habe, wie konnten sie so jung in ihrem Glaubensleben, schon so reif reagieren auf diese Situation? Die Frage habe ich mir gestellt. Und ich wollte das gerne mal an euch weitergeben, weil ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass diese junge Gemeinde sehr gut vorbereitet war. Sie war theologisch und inhaltlich gut vorbereitet. Und Jesus hat seine Jünger gut vorbereitet. Denn er hat gesagt, sie haben mich verfolgt, die werden euch verfolgen. Ja? Und ich glaube, ein Schlüssel, warum diese Gemeinde so reif darauf reagierte, lag darin, dass sie gut vorbereitet waren. Und meine Frage heute Morgen an dich ist, als du zum Glauben kamst, hattest du da jemanden, der dich begleitet hat, in deinem ersten Jahr, halben Jahr, Jahr, vielleicht auch zwei Jahre in deinem Glaubensleben, der dich richtig gut vorbereitet hat auf das, was es heißt, Christus nachzufolgen? Gibt es, kann ich da mal Hände sehen? Ich will das nur mal sehen, weil gab es da Leute in eurem Leben, die euch in den ersten Glaubensjahren gut vorbereitet haben, mitgenommen haben? Schaut mal die Hände an, das sind vielleicht 10% von der Anzahl der Leute, die hier sitzen. Und ich finde das schade. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, wenn Menschen zum Glauben kommen, dass sie gut betreut werden, dass sie gut vorbereitet werden, dass sie mit hineingenommen werden in die Jüngerschaft, so bezeichnet die Bibel das, ja, in die Nachfolge, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Weil je besser du vorbereitet bist, desto besser kannst du dann auch auf Situationen reagieren. Ist das richtig? Im Grunde genommen bereiten wir uns auf fast alles im Leben irgendwie vor. Ja, wir sind ständig dabei, irgendwas, sei es schulisch, sei es Studium, sei es alle Lebensbereiche eigentlich. Wir bereiten uns eigentlich vor. Das ist ja etwas ganz Normales. Aber wenn es um das Christsein geht und die Nachfolge, finde ich, haben wir oft einen Mangel in dem Bezug. Und ich glaube, dass deswegen auch manche auf der Strecke bleiben oder überfordert sind, wenn solche Situationen auftreten. Und da haben wir, die wir schon reifer sind, eine Verantwortung. Glaubt ihr das? Ja? Weil die Bibel spricht immer davon, dass die Jungen, die Alten oder die Alten, die Jungen unterweisen, ja, unter die Männer, ne? Also das sollte eigentlich immer, Paulus spricht davon in 2. Timotheus 2,2, was du gelernt hast, das vertraue treuen Leuten an, die wiederum fähig sind, andere zu unterweisen. Also dieses Prinzip des Investierens, des Anleitens, des Vorbereitens, des Begleitens ist enorm wichtig. Und ich glaube, wir haben das noch nicht so richtig entdeckt. Wisst ihr, es gibt eine Gruppierung, eine Sekte, die das sehr gut verstanden hat, dieses Prinzip. Wisst ihr, welche das ist? Ah, die Zeugen Jehovas. Habt ihr schon jemals einen alten Zeugen Jehovas gesehen, der nicht mit irgendeinem Jungen unterwegs war? Ich nicht. Die kommen immer zu zweit. Einer ist der Lehrer, der andere ist der Schüler. Und wenn die das Haus verlassen, wisst ihr, was sie da machen? Dann schreiben die Notizen auf. Wie hat er gesprochen? Was waren seine Argumente? Was kannst du lernen aus dem Gespräch? Die haben sofort, ja, die leben das. Und eigentlich sollten wir das leben. Und ich glaube, dass das einer der Schlüssel war, und das ist jetzt nur eine Randbemerkung sozusagen in Bezug auf diesen Text, denn wir werden gleich sehen, wie sie reagiert haben auf diese Herausforderung. Und ich möchte das in zwei Punkte habe ich aufgeteilt. Der erste Punkt wird sein, die Verfolgung brachte zwei wundervolle Eigenschaften der Christen hervor. Das ist unsere erste Betrachtung. Ja, also zwei, es gibt sicherlich noch mehr, aber ich habe jetzt die zwei wesentlichen, die herausstechen aus dem Text, wie sie darauf reagiert haben. Diese Eigenschaften wollen wir uns kurz anschauen. Diese zwei Eigenschaften, die durch die Verfolgung zum Vorschein kamen. Und im zweiten Teil werden wir uns darüber Gedanken machen, die Verfolgung brachte zwei wundervolle Eigenschaften Gottes hervor. Und die wollen wir uns auch betrachten. Was ist die erste? Also die erste Frage oder die Betrachtung, die wir machen wollen, die Verfolgung brachte zwei wundervolle Eigenschaften der Christen hervor. Und ich habe es jetzt mal so formuliert in Vers 1 und 2, wenn ihr das nochmal lest, da heißt es, Saulus aber und seine Ermordung zugestimmt und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Sie wurden alle zerstreut. Jetzt müsst ihr euch überlegen, wie ist das Ganze entstanden, diese Zerstreuung? Wir sprechen hier von einer Gemeinde von vielleicht 15.000, 20.000 Mitgliedern. Und ein Bruder steht auf für die Wahrheit und es endet damit, dass er sein Leben lässt. Spielt mal diesen Gedanken durch. Ein Bruder steht auf für die Wahrheit, gibt sein Leben dafür hin und aufgrund dessen wird die ganze Gemeinde zerstreut. Wie würdest du reagieren in der Situation? Hätten wir vielleicht gedacht oder ich gedacht, Mensch Bruder, hättest du mal ein bisschen Ball flach halten sollen. Jetzt verliere ich hier mein Haus. Ich muss fliehen. Hättest du nicht den Satz weglassen können in Vers 51, wo er zu den Leuten sagt, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen Herzen und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Hättest du den nicht ein bisschen milder machen können? Dann wären wir vielleicht besser weggekommen. Versteht ihr, was ich meine? Versetzt euch mal in die Lage der Gemeinde damals. Ein Bruder stirbt für das, dass er für die Wahrheit aufsteht und die ganze Gemeinde wird zerstreut. Du verlierst alles, was du hast. In einem Nu, weil jemand anders aufgestanden ist. Wie würdest du reagieren? Du kommst nach Hause und da steht ein Balken vor der Tür, hey, das ist nicht mehr dein Zuhause. Marschier mal schön weiter. Das habe ich mir hier gedacht. Puh. Ja. Aber wir sehen in unserem Text keine Anklage, keine Beschwerden. Sie nehmen es aus Gottes Hand. Das sehen wir daran, dass es hier heißt, und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht ganz ungefährlich war. Ja? Es heißt hier auch explizit, gottesfürchtige Männer. Und ich glaube, die Bibel beschreibt nie eine Situation oder da ist nicht jedes Wort in der Bibel hat seine Wichtigkeit. Was will uns das sagen? Sie blieben treu in der Nachfolge, so habe ich es formuliert. In der Verfolgung, sie blieben treu Jesus in der Nachfolge. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, sie waren gut vorbereitet. In Johannes 15 habe ich vorhin schon mal nebenbei erwähnt, 20 heißt es, Jesus sagte zu seinen Jüngern, ja, der Schüler ist nicht über den Meister, sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Das wusste Jesus. Und er hat es seinen Jüngern weitergegeben. Und ich glaube, dass die Jünger auch die Gemeinde das weitergegeben hat und gut vorbereitet hat auf so eine Situation. Also das Erste, was wir sehen in dieser Situation, obwohl es selbst nicht von ihnen verschuldet war, waren sie bereit, Jesus treu nachzufolgen, obwohl sie alles verloren haben. Und sie wurden zerstreut und mussten um ihr Leben laufen. Denn es heißt ja auch in Vers 3, heißt es, Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Und der Ursprung war Stephanus. Aber die Gemeinde hat es nicht so gesehen, sondern sie haben es aus Gottes Hand genommen und blieben Jesus treu in der Nachfolge. Das ist das Erste, was wir sehen, was wir lernen können heute Morgen auch in Bezug auf die erste Gemeinde. Das Zweite, was sehr deutlich wird, ist, in Vers 4 heißt es dann, diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Das ist mutig. Dafür wurde Stephanus gesteinigt. Und sie werden zerstreut, ins Gefängnis geworfen, Männer und Frauen verlieren alles, und sie gehen an die Orte, wo sie hinziehen und verkündigen das Wort des Evangeliums. Das ist stark, oder? Das ist stark. Auch hier könnten wir vielleicht sagen, Mensch, lass uns das mal ein bisschen abwarten, dass die Situation so ein bisschen beruhigt. Und dann können wir wieder loslegen. Nein, sie blieben Jesus treu in der Verkündigung des Evangeliums. Ja? Genau das, wofür Stephanus starb, den Ball haben sie aufgenommen und weitergespielt. Was uns sagen will, ist, sie waren bereit, egal was es kostet, das Evangelium zu verkündigen. Weil sie wussten, es ist die Wahrheit, die Menschen frei macht. Und in 2. Timotheus 4,2 ist jetzt nicht in Bezug auf das Verkündigen des Evangeliums gemünzt, aber grundsätzlich auf das Wort Gottes. Da heißt es, da sagt Paulus zu Timotheus, predige das Wort zur gelegenen und Wie geht's weiter? Ungelegene Zeit. Es gibt Zeiten, wo wir hier in Freiheit zusammenkommen können und das Evangelium verkündigen, das Wort Gottes hier, ohne dass wir groß Repressalien haben. Aber es wird Zeiten geben oder es kann kommen, wo das nicht mehr der Fall ist. Und die Frage ist, schließen wir dann unseren Mund oder bleiben wir treu dem Evangelium, der frohen Botschaft? Ich war ja in Pakistan 2 Jahre unter Moslems gearbeitet und es gab dann eine Situation, ich war der Teamleiter, das ist immer schwierig, ne, weil ich war verantwortlich für alles, was im Team passiert. Und vielleicht die Älteren unter uns kennen noch Salman Rushdie. Ist euch das noch ein Begriff? Ein Moslem, der, ich glaube, der lebt in Dänemark, ist dann auch schon mehrmals angegriffen worden, hat so ein Auge verloren und was weiß ich alles, weil er auch den Islam so ein bisschen in die Kritik genommen hat. Und der hat damals ein Buch geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber auf jeden Fall hat er eine Karikatur von Mohammed da reingepackt, ein Bild, was ein No-Go ist im Islam. Und in Pakistan, ich weiß nicht, du hast es bestimmt auch mitbekommen, da war ein riesen Aufruhr. Oh, da, alle sind auf die Straße gegangen und die Christen und die westliche Welt, alles wurde, aber nicht nur in Pakistan, sondern überall in der muslimischen Welt, war ein Riesenaufruhr. Und wir haben uns überlegt, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt auf die Straße, verkündigen das Evangelium, können wir damit rechnen, dass wir gelyncht werden? Oder bleiben wir lieber zu Hause und warten ab, bis alles ruhig wird? Was haben wir gemacht? Wir haben abgewartet. Ja, wir haben gesagt, und das war auch die Anweisung natürlich von unserem Missionsleiter, gesagt, geht nicht auf die Straße, verteilt ihr bloß nicht das Evangelium, ihr werdet sofort gelyncht. Da haben wir eine Woche lang in unserem Zimmer gehockt und gewartet, bis es sich wieder beruhigt hatte. War es richtig, war es falsch? Ich weiß es nicht. Schön, dass ich noch da bin. Ja, aber das war so eine Situation, wo du dachtest, was machen wir jetzt? Ja, wir kennen das hier vielleicht noch nicht so oder eigentlich gar nicht, was wir jetzt so um unser Leben fürchten müssen. Aber es kann kommen. Und die Frage ist, sind wir vorbereitet? Ja, haben wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt? Aber ich will jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, oh Mensch, werde ich treu bleiben, werde ich nicht treu bleiben, bin ich bereit, mein Leben für Jesus zu lassen und. Ich habe ja schon gesagt, wenn Gott das von dir erwarten wird eines Tages, dann wird er dir die Kraft geben, die du brauchst in dem Moment. Nicht im Vorlauf. Deswegen braucht ihr keine Furcht haben oder jetzt darüber nachdenken, nee, ich bin eigentlich nicht bereit, sondern ich glaube, dass wenn Gott das von dir erwartet und dich dahin bringt in die Situation, dass er dir auch die Kraft gibt, das Richtige zu tun. Ja? Aber wir sehen hier anhand der Gläubigen, dass sie blieben treu in der Verkündigung, sie predigten das Wort und Philippus, sehen wir hier in Vers 5, ist der erste Evangelist und Missionar. Wenn ihr so wollt, wenn wir mal jetzt Jona so ein bisschen außen vor nehmen, Jona ist ja auch nach Ninive geschickt worden, aber der war eher widerwillig unterwegs. Ja, aber hier war der erste, sehen wir hier in der Geschichte in Vers 5, Philippus ist der erste Missionar eigentlich, so offiziell benannt zumindest, und auch Evangelist, das könnt ihr nachlesen, später in den Kapiteln 22 steht es, glaube ich, wo er als Evangelist tituliert wird. Und er geht rum in den Städten und verkündigt ihnen Christus. Ja, also das sind so 2 Eigenschaften, die diese Verfolgung hervorgebracht haben. Und das ist schön. Wisst ihr, in den Krisenzeiten unseres Lebens wird wirklich sichtbar, wer du bist und wie deine Beziehung zu Jesus aussieht. Es ist relativ einfach, Jesus nachzufolgen, wenn alles glatt läuft, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Dann sagen wir das, oh, wir sind so gesegnet und ich bin gesund, ich habe eine gesunde Familie, ich habe eine wunderbare Gemeinde oder, ja? Aber wo es wirklich sichtbar wird, wer du bist im Kern deiner Beziehung zu Jesus, wird da sichtbar, wenn die Herausforderungen immens groß werden. Da wird wirklich sichtbar, wer du bist. Und da stellt sich heraus, auch was deine Überzeugungen sind. Ja? Ob dein Herz wirklich davon überzeugt ist, dass Jesus die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Da wird es sichtbar. Und das möchte ich uns heute Morgen so ein bisschen von diesen ersten Gläubigen in der Gemeinde in Jerusalem mitgeben. Sie blieben treu in der Nachfolge. Sie blieben Jesus treu in der Verkündigung des Evangeliums. Und nun wollen wir im Rest der Zeit nochmal 2 wundervolle Eigenschaften Gottes hervorheben in dieser Begebenheit. Und das Erste, was wir sagen können, ist, Gottes Plan kann durch nichts aufgehalten werden, auch nicht durch Verfolgung und auch nicht Tod, in dem Fall von Stephanus. Gottes Plan kann durch nichts aufgehalten werden. Das ist herrlich. Saulus, der kommt ja hier zum ersten Mal so richtig zum Vorschein, wir kommen gleich nochmal auf ihn, aber Saulus dachte, er hat die Kontrolle über das, was passiert. Wir haben letzte Woche über das Thema auch ein bisschen gehört. Ja, wenn alles von mir abhängt, was ja nicht stimmt. Aber er dachte, Mensch, ich bewege hier was. Ich werde die Christen verfolgen, ich werde den ganzen Laden platt machen. Er dachte, er ist in Kontrolle. Doch er diente eigentlich damit nur Gottes Plan. Weil, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr könnt euch alle daran erinnern, das ist ja unser Merkvers oder unser zentraler Auswendiglernvers, wo es heißt, ihr werdet Kraft empfangen. Wie heißt es da? Ihr werdet Kraft empfangen. Wir sollen warten, bis die Kraft Gottes kommt. Und da heißt es, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Das waren sie, da waren sie. Und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und hier erfüllt sich das, was Jesus schon in Kapitel 1, Vers 8 sagt. Aber es kam durch die Verfolgung. Vielleicht war die Gemeinde, hat sich so ein bisschen bequem gemacht. Wir wissen es nicht. Vielleicht haben sie sich gedacht, oh Mensch, es ist eine schöne Gemeinschaft hier, wir teilen alles miteinander, wir haben uns nett eingerichtet. Aber dafür ist Gemeinde nicht nur da. Es ist auch da, aber nicht nur. Sich kuschelig, warm fühlen und sich an der Gemeinschaft erfreuen und, was das alles so beinhaltet. Sondern Gemeinde ist nicht zum Selbstzweck da, sondern hat einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag. Und manchmal glaube ich, dass wir diesen Auftrag vielleicht so ein bisschen aus den Augen verlieren. Manchmal sind wir auch zu sehr mit unseren eigenen Kämpfen und mit unseren eigenen Schwierigkeiten so behaftet, dass wir gar nicht mehr nach draußen schauen können, weil wir intern so viele Dinge bewegen müssen. Aber wichtig ist, dass wir nie dahin kommen, dass wir uns nur einigeln und nett uns aneinander freuen, wie auch immer das dann aussehen mag. Ne? Das ist ja auch sehr unterschiedlich, wie man das erlebt. Aber dafür ist Gemeinde nicht gedacht. Nur. Sondern Gemeinde Gottes hat einen Auftrag. Und welcher Auftrag ist das? Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Das ist der Auftrag an die Gemeinde Gottes. Ja, und machet sie zu Jüngern, das ist auch ein Auftrag, wichtig. Ja, wir sollen in Jüngerschaft leben und auch junge Menschen, die zu Christus finden und kommen, auch zu Jüngern machen. Ja, alles Teil dessen. Aber die Gemeinde ist nicht zum Selbstzweck da, nur zum Erfreuen, sondern sie hat einen Auftrag. Und wir sehen hier, diese Verfolgung hat das beschleunigt sozusagen, weil sie vielleicht gedacht haben, ach, Jerusalem ist doch ganz nett. Lass uns mal schön hier verweilen. Wir haben eine schöne Gemeinschaft und Jesus ist in unserer Mitte und so weiter. Und durch diese Verfolgung werden sie aufgemischt und sie dienen, also diese Verfolgung dient eigentlich dazu, dass das Evangelium nach draußen geht, nach Judäa und Samaria. Wir haben schon mal einen ähnlichen Vers gehabt in Apostelgeschichte 4. Ich lese euch den nochmal vor, weil das nochmal sehr deutlich macht, dass alles, was passiert, im Gottesplan sozusagen mündet. Obwohl die Leute, die den Plan erfüllen oder tun, es selber gar nicht wissen. Ja? Da heißt es in Kapitel 4, Vers 27, lese ich mal vor, hört mal genau hin. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, und das ist jetzt wichtig, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss so vorbestimmt hat. Das ist gewaltig. Gott ist in Kontrolle. Sein Plan erfüllt sich. Und selbst die Gottlosen, die da unterwegs sind, wie ein Saulus oder ein Herodes oder ein Pontius Pilatus, dienen alle dazu, dass Gottes Plan sich erfüllt. In dem Fall, dass Jesus am Kreuz endet. Versteht ihr, was ich meine? Das ist enorm wichtig, dass wir das gut und richtig einordnen in unserem Leben und auch verstehen. Das ist eine der Eigenschaften Gottes. Ja. Er ist in Kontrolle, er ist souverän und deswegen Gottes souveräner Plan habe ich mit Fragezeichen in meiner Überschrift beschrieben, aber wir können da definitiv ein Ausrufezeichen machen. Und ich bin so froh darum. Ihr auch? Dass Gott in Kontrolle ist? In diesem ganzen Chaos? Ja. Gott hat den Überblick und er weiß, was er tut. Und da kann ich ruhen drin. Ja, da habe ich Frieden im Herzen, da habe ich Hoffnung. Und eine Perspektive sogar fürs Leben in dem ganzen Chaos. Das hilft mir, dass ich weiß, dass Gott über allem steht und er seinen Plan erfüllt. Boah, das macht mich so entspannt. Euch auch? Ich sehe so ein paar entspannte Gesichter. Aber es gilt es zu verstehen und zu verinnerlichen, ja, dass es für uns eine Wahrheit wird, eine Säule in unserem Leben. Weil das hilft uns in Krisenzeiten, in schwierigen Herausforderungen, im Todesfall. Es hilft uns, bei Jesus zu bleiben. Und das ist das Beste, was dir passieren kann, bei Jesus zu bleiben. Ja? Denn er hat den Überblick und alles hängt von ihm ab. Das ist das Erste, was wir in dieser Eigenschaft Gottes sehen. Die zweite habe ich so formuliert. Gottes Gnade kann durch nichts aufgehalten werden. Gottes Gnade kann durch nichts aufgehalten werden. Worauf beziehe ich das? Wir sehen hier, dass Saulus das erste Mal erwähnt wird. Und was für eine Geschichte dieser Mann erleben wird, ist gewaltig. Im Neuen Land sagen wir immer, es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Das ist jetzt nicht eine Neuland-Erfindung, glaube ich. Es ist ein biblisches Prinzip, dass aus Gottes Perspektive, es gibt keine Menschen, die so weit weg sind, dass sie Gott nicht erreichen kann mit seiner Gnade. Glaubt ihr das? Und wenn es einen gibt, der diese Gnade ein Stück weit, also wir werden das gleich sehen, aber Saulus, der dann zu Paulus wurde, ja, der Jesus begegnet auf dem Weg nach Damaskus, der beschreibt sich später als den Sünder, den größten Sünder. Und er sagt, ich bin es nicht wert, Apostel genannt zu sein. Ich bin eine unzeitige Geburt. So beschreibt er sich. Und wenn er sein Zeugnis erzählt, hat er mal gesagt, ich war jemand, der die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Ich habe die Christen verfolgt. In das Gefängnis war. Ich bin nicht würdig dieser Gnade, die ich erfahren habe. Aber was will uns das sagen? Es will uns sagen, dass niemand zu weit weg ist von dieser Gnade Gottes. Und dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Und hier findet es seinen Anfang. Und ich spreche immer gerne von der vorlaufenden Gnade. Weil ich glaube, dass Gott schon an seinem Herzen arbeitete, ohne dass er es groß wusste. Aber er hat gesehen, wie Christen sterben. Und ich glaube, das hat lässt keinen kalt. Kann ich mir nicht vorstellen. Egal wie zornig und wie verbittert er vielleicht war. Aber er hat gesehen, dieser Mann, der stirbt irgendwie anders. Ja? Der stirbt friedlich. Und er spricht davon, dass er die Gegenwart Gottes sieht. Er sagt sogar, halt ihm diese Sünde nicht vor. Er betet sogar für die, die ihn steinigen. Das ist doch nicht normal. Und ich glaube, dass Gott schon hier im Herzen dieses Mannes arbeitet, obwohl er so dagegen kämpft. Und das finde ich so genial. Dass wir hier sehen, dass Gottes Gnade größer ist als die Sünde der Menschen. Und Gott hat keinen Gefallen an dem Tod eines Sünders. Auch nicht an Saulus. Und wenn ihr mal die Bekehrung spricht, kommt ja in Kapitel 9, als dann Ananias, ja, Gott musste souverän eingreifen. Niemand ist zu ihm hingegangen, hey, hast du mal schon was von Jesus gehört oder so, ne? Willst du dich nicht bekehren? Weil die hatten alle Angst vor dem. Und Jesus musste souverän eingreifen und selbst sich offenbaren, diesem Mann. Auf gewaltige Art und Weise, weil niemand wäre da hingegangen. Von den Gläubigen. Die hatten alle Respekt, um es gelinde zu sagen. Und als Ananias dann den Befehl geht, zu Saulus, der dann Paulus wurde, hinzugehen, da sagt er, nee, ich habe von dem gehört. da gehe ich nicht hin. Ja? Das ist so lustig, wie er das sagt. In Kapitel 9, Vers 13, da antwortet Ananias, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinem Heiligen in Jerusalem zufügt. Und hier hat er Vollmacht und so weiter. Und dann sagt aber Gott Folgendes in Vers 15 in Kapitel 9. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor den Kindern Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Ich finde das genial. Wenn Gott mit einem Saulus fertig werden kann, dann kann er auch mit jedem fertig werden. Auch mit dir. Aber ich hoffe, dass wir alle schon Jesus persönlich kennengelernt haben. Also die Gnade Gottes wird hier offenbar. In Römer 9, wir sind gleich am Ziel, Römer 9, Vers 15, heißt es folgendermaßen, sagt Gott über sich selbst, da sagt er denn, zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wem ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Ja, das ist Gott. Das ist sein Wesen. Ja, er ist ein gnädiger Gott. Und das zeigt uns, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Und dass wir auch für Menschen beten sollten, wo wir denken vielleicht, Mann, das ist unmöglich, dass der zum Glauben kommt. Mach das. Bete einfach für Leute, die wirklich, wo du denkst, das kann nicht sein. Wie soll der zum Glauben kommen? Gott ist größer. Bete darum. Ja, für unsere Regierung. Oder. Ja, Menschen, die weit weg sind von, in unseren Augen, von der Gnade Gottes. Gott, für Gott sind sie nicht zu weit weg. Er kann retten. Und das finde ich in diesem Ereignis hier auch so wunderschön, dass aus einem Saulus ein Paulus der Kleine wird. Und das führt uns jetzt zum Ende der Predigt, wo wir in Vers 9 bis 13 noch sehen, dass ein Mann sich bekehrt, und ich möchte euch dann eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Und ich glaube, Eddie würde sich freuen, wenn ihr schon vorbereitet kommt. Übrigens, im Gemeindebrief steht immer auch schon der Text, denke ich, ne? Ich habe ihn ja letztes Mal falsch gelesen, weil ich einen falschen Text hatte. Aber ich möchte euch Mut machen. Da steht der Text für die nächste Woche in der Predigt, also welche Predigt wir hören werden über den Text. Dass ihr diesen Text für euch schon mal vorweg lest und euch selber Gedanken macht. Dass ihr vorbereitet kommt in den Gottesdienst. Und eure Hausaufgabe in Bezug auf den Simon ist folgendermaßen. Es heißt, über Simon haben wir gelesen, ja, er war ein Zauberer. Und es beginnt schon in Vers 9 mit, aber ein Mann namens Simon. Wenn da ein aber ein Mann steht, das ist schon immer so ein Warnzeichen für mich. Aber die Hausaufgabe, die ich euch geben möchte, ist, es wird von ihm gesagt, er war ein Zauberer und er sah wie Philippus, wie er auch große Dinge tat. Und dann heißt es hier in Vers 13, Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Die Geschichte geht noch weiter. Meine Hausaufgabe für euch ist, herauszuarbeiten oder für euch selber mal ein Bild zu machen über diesen Mann. Es heißt von ihm, Simon glaubte und wurde getauft. Aber die Frage ist, war sein Glaube echt? Das ist die spannende Frage. Mit der Hausaufgabe, die ich euch mitgebe, versucht das mal herauszufinden anhand dieses Mannes. Er glaubte, er war getauft, aber irgendwas war in Schieflage. Und das gilt es zu entdecken. Und der Eddie, der wird versuchen, euch das irgendwie weiterzugeben. Ja? In dem Text von Vers 14 bis 26 oder 25. Aber prüft das mal für euch selber. Kommt schon vorbereitet her. Und dann werden wir versuchen, gemeinsam herauszufinden, in dem Fall Eddie, was war schiefgelaufen im Leben dieses Mannes. Was nehmen wir heute Morgen mit? Was nehmt ihr heute mit? André, der fordert mich immer raus. Mach es praktisch. Was mache ich jetzt damit in meinem Leben? Das müsst ihr ein Stück weit für euch natürlich auch definieren. Aber ich möchte euch mitgeben, diese vier Dinge nochmal. Einmal, sie blieben Jesus treu in der Nachfolge. Bist du jemand, der treu ist in der Nachfolge? Dem es wichtig ist, was Jesus denkt. Das könnte man vielleicht so reduzieren. Und das Zweite ist, sie blieben treu in der Verkündigung. Hab den Mut, von Jesus weiterzusagen. Es ist nicht einfach, es ist immer ein Kampf. Es ist mir auch ein Kampf. Und manchmal schweige ich, wo ich eigentlich reden sollte. Hab den Mut, steh zum Wort Gottes, zum Evangelium. Es macht Menschen frei. Dann, wenn es um das Wesen Gottes geht, Gottes Plan kann durch nichts aufgehalten werden. Ja, er erfüllt alles nach dem, wo er es bestimmt hat, und in dem können wir geborgen sein, Frieden finden, ja, in dem ganzen Chaos. Und das vierte ist, Gottes Gnade kann durch nichts aufgehalten werden. Gottes Gnade ist so viel größer. Und wir leben alle aus der Gnade, aber es gibt auch Menschen, die diese Gnade noch erfahren müssen. Und manchmal denken wir, Mann, der ist so weit weg, der ist unerreichbar. Nein, Gottes Gnade kann jeden erreichen und ist größer. Und das nehmen wir mit. Und ich schließe mit einem Vers, der sehr herausfordernd ist in Bezug auf die Nachfolge, in Lukas Kapitel 14. Um das nochmal so ein bisschen zu betonen, wie die Christen damals reagierten. Wir wissen, in Lukas 14, Vers 25 bis 33, beschreibt Jesus so die Nachfolge. Er sagt zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Das ist extrem herausfordernd. Und das Ende in Vers 33 sagt er, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allen sagt, was er hat. Das ist heftig. So beschreibt Jesus Jüngerschaft, Nachfolge. Alles im Sagen, bereit sein, alles loszulassen. Sein Herz nicht daran zu hängen. Das ist herausfordernd. Und damit möchte ich schließen. Und lasst uns nochmal beten. Und dann gehen wir zum Abendmahl. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns kennst. Du bist der Herzenskenner, du weißt, wir sind wie ein offenes Buch vor dir. Wir können nichts vor dir verbergen. Und wir danken dir, Herr, dass du uns auf der einen Seite herausforderst, aber auch immer wieder die Gnade gibst, das zu tun, was du von uns möchtest. Für alles, was du sagst, haben wir alles, was du bist, und das ist alles, was wir brauchen. Danke dafür, für diese Gnade, Herr, dass du uns eine Last auflegst, aber uns auch hilfst. Und so bitten wir dich heute Morgen, Herr, dass wir nicht herausgehen heute und denken, boah, das ist zu schwer, zu viel, zu groß, sondern dass wir rausgehen und sagen, Herr, du bist groß, du schaffst das, und mit deiner Hilfe und mit deiner Kraft wollen wir jeden Tag rechnen. Die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Sie fahren auf mit Flügeln wie Adlern und laufen und werden nicht matt. Herr, schenke du diese Gnade in unserem Leben. Wir preisen dich dafür. Amen.